Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Annette Riedel.
Und mit Manuela Rousseau, Mitglied des Aufsichtsrats des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf, einem weltweit tätigen DAX-Konzern. Herzlich willkommen. Morgen, Frau Rousseau, ist der 8. März, Internationaler Frauentag. Erstmals wurde der 1911 initiiert von sozialistischen Organisationen im Kampf um die Gleichberechtigung der Frauen und das Wahlrecht für Frauen. Seit 1921 ist dieser 8. März jetzt in weiten Teilen der Welt Internationaler Frauentag. Brauchen wir den eigentlich in Deutschland überhaupt noch oder ist das so ein bisschen Folklore mittlerweile?
Schön wäre, wenn wir jetzt über Folklore sprechen könnten. Ja, wir brauchen den Weltfrauentag, auch 110 oder 111 Jahre nach seiner Gründung, vielleicht leider. Aber weltweit demonstrieren Frauen seit 110 Jahren für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. Und es ist viel erreicht, besonders in Deutschland, aber lange noch nicht alles.
Naja, zumindest haben wir seit 1949 den wunderbaren Satz im Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und seit 1994 steht auch im Grundgesetz, dass der Staat verpflichtet ist, ich zitiere, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Mhm. Da tut er nicht genug?
Also ich glaube, das Thema durchzieht wirklich unseren gesamten Alltag. Wenn ich so aus meinem Lebensumfeld spreche, das sei es jetzt eben in einem Wirtschaftsunternehmen oder eben auch an der Hochschule mit den jungen Menschen, dann ist viel passiert, aber es sind noch unendlich viele Chancen, die nicht genutzt werden. Das meine ich Bezug auf Familie, aber auch auf Gesellschaft, auf Manager, auf Unternehmen. Und es könnte für uns alle besser sein. Es könnte besser sein, wenn wir nicht unnötig an alten Klischees festhalten.
Es ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen Gleichberechtigung, was sehr theoretisch ist, und Gleichstellung?
Also Gleichberechtigung sehe ich als Chancengleichheit für alle Menschen. Und Gleichstellung bedeutet zum Beispiel, dass wir nicht alle, wenn wir die gleiche Qualifikation haben, das gleiche Geld bekommen. Es sind zwei etwas unterschiedliche Begriffe. Aber beide sind noch lange nicht am Ende.
Nun ist es ja so, dass wirklich heute Frauen überall im öffentlichen Leben in Deutschland präsent sind. Wenn man sich mal überlegt, dass bis in die 50er Jahre der Mann die Erlaubnis geben musste, damit eine Frau einen Führerschein machen konnte oder überhaupt arbeiten gehen konnte, ein eigenes Konto eröffnen könnte. Und heute haben wir sogar bekanntlich eine Regierungschefin. Welche Veränderungen haben diese 15 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel aus Ihrer Sicht gebracht?
Na, dann nehmen wir doch als erstes mal die Quote, wenn die auch über FIDA-Frauen in die Aufsichtsräte sozusagen initiiert wurde. Aber es gab durchaus einen großen Ruck nach vorne, nachdem in den Aufsichtsräten die 30%-Quote rechtlich geregelt wurde, gesetzlich geregelt wurde. Und ich glaube, wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen einfach Frauen, die zeigen, dass sie dem Klischee nicht unterliegen, sondern dass Frauen durchaus sehr gute Führungseigenschaften haben.
Dass das noch nicht so ganz funktioniert, zeigen Zahlen. Dazu gleich mehr. Ich möchte noch eine Sekunde bei der Politik bleiben. Nach fast 20 Jahren mit einer Frau an einer Parteienspitze der CDU nämlich, stehen jetzt wieder nur Männer in den Startlöchern. Natürlich kann man sagen, hey, zweimal in Folge waren es Frauen, dann sind halt jetzt wieder die Männer dran. Das ist doch ganz normal. Ist das ganz normal?
Ich wünschte mir, dass die Männer auf einem Niveau wären heute, wo sie die Gleichberechtigung wertschätzen. Wenn ich ehrlich bin, dann ist der Zustand in Deutschland, wenn ich jetzt mal auf Zitate schaue, von Friedrich Merz beispielsweise mit seiner Botschaft, das Burka-Verbot, bis hin zu seinen Herrenwitzen gegen Frau Kramp-Karrenbauer, dann merke ich, dass da die Zukunft nicht angekommen ist. Und das können wir uns schlicht nicht leisten. Wir leben in einer modernen, lebenswerten Gesellschaft und die geht anders.
Hat das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, Frau Rousseau, dass Angela Merkel ja nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass sie keine feministisch orientierte Personalpolitik macht? Und die Frauen sind in der Kanzlerinnenpartei tatsächlich ja auch nicht auffallend gefördert worden. Und es gibt da einen ziemlich dünnen Mittelbau dadurch und da wächst natürlich dann auch nicht so viel auf.
In der Tat brauchen Frauen ein bisschen mehr Ermutigung und sie müssen ermutigt werden, eine Führungsaufgabe zu übernehmen. Frauen denken häufig noch in Defiziten und Männer eher in Potenzialen. Und die Frauen rufen nicht laut genug hier, ich kann's, ich bin da und ich werde es können, ich möchte es machen. Frauen brauchen von außen immer noch mal so einen kleinen Schubs. Vielleicht ist es ein bisschen verallgemeinert, aber grundsätzlich erlebe ich das in der Praxis so, wenn ich jemandem sage, ich traue dir zu, dass du diese nächste Aufgabe übernimmst, dass da dann auch eine stärkere Motivation sofort freigesetzt wird. gesetzt wird.
Es wird natürlich den Kritikern der mangelnden Frauenbeteiligung auch ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen, wenn man sagt, im Kanzleramt noch, Vorsitz noch und in der EU-Kommission sind an der Spitze CDU-Frauen. Also was gibt es da eigentlich zu mosern? Andererseits haben wir seit 2017 erstmals einen Rückgang von Frauenanteilen im Bundestag. Und in den Parteien ist der Anteil von Frauen sowieso dünn. Sind die Frauen selbst schuld, wenn sie sich nicht vernünftig engagieren?
Die Frauen tragen schon Verantwortung dafür, was sie tun oder was sie lassen. Man könnte beispielsweise sagen, ich kann ja ein Unternehmen verlassen, wenn es nicht genug tut für Frauen oder wenn es mir keine Chancen gibt. Da würde jedermann auch sagen, wenn ich in dem Unternehmen keine Chance habe, gehe ich. Also man muss es nicht aushalten, man muss gestalten. Man muss einen Willen haben, auch eine Entscheidung für sich treffen. Was soll mein Leben auszeichnen? Und wir Frauen haben ein großes Geschenk. Wir können uns entscheiden. Für Kinder, gegen Kinder, für Teilzeit, was auch immer oder auch gar nicht zu arbeiten, das ist ein großes Geschenk. Aber die Entscheidung dafür, die müssen wir einmal treffen oder vielleicht auch zweimal im Leben, weiß man nicht. Auf jeden Fall muss diese Entscheidung getroffen werden und es nicht dem Zufall überlassen. Und wir brauchen einen Schubs aus unserer Komfortzone. Ich denke, sich selber weiterentwickeln bedeutet immer auch einen Schritt zu tun, der vielleicht erstmal mich mit Selbstzweifeln, Unbehagen hervorruft oder zu zögerlich irgendwo ist. Das weiter sich entwickeln und neue, größere Verantwortung zu übernehmen, bedeutet einfach auch mal ins kalte Wasser zu springen und einfach zu sagen, ich kann es und ich will es.
Haben Sie denn Verständnis für die Entscheidung, viele Frauen nicht in die Politik, nicht in politische Parteien zu gehen, wo Politik ja nun mal bei uns organisiert wird? Also CDU hat einen Frauenanteil von 26%, CSU kaum über 20%, Grüne immerhin über 40%, SPD um die 35%, die AfD rund 17%. Ja, dann geht doch rein, Frauen in die Parteien.
Bitte. Ja, das wäre jetzt tatsächlich der Appell. Demokratie lebt vom Mitmachen und nicht vom Zugucken. Das wundert mich auch, dass auch das Wahlrecht, das wir ja nun auch erst 100 Jahre haben für Frauen, sozusagen nicht zu 100% genutzt wird und weder jeder Mann, auch jede Frau, aber auch von diesem Wahlrecht Gebrauch macht und sich natürlich auch aufstellen lässt für Mandate.
Selbst gewählt sind viele Dinge, haben Sie eben gesagt. In kaum einem anderen Industrieland sind Frauen derartig ökonomisch abhängig von Männern wie in Deutschland. Einfach nur mal zur Veranschaulichung zwei Zahlen. 82% der deutschen Familien mit kleinen Kindern, da ist nach wie vor der Mann der Hauptverdiener und 63% der verheirateten Frauen zwischen 30 und 50 verdienen weniger als 1.000 Euro netto. Ist das selbst gewählt oder sind die Frauen dann noch immer in tradierten Rollenmustern, Geschlechterklischees, wer was zu tun hat, verfangen?
Das ist selbst gewählt, weil den Partner, mit dem ich meine Zukunft aufbaue, den suche ich mir in den meisten Fällen jedenfalls in Deutschland selber aus. Und mit dem werde ich ein Lebensmuster besprechen. Was wollen wir tun? Wer will wie viel zu seinem Lebensunterhalt, zu dem gemeinsamen Lebensunterhalt beitragen? Wie sieht das Familienmodell aus? Ja, wir können das selbst bestimmen, mit wem wir uns zusammentun und mit welcher Form wir unser Lebensmuster gestalten wollen. Und es ist alles in Ordnung. Ich finde, jede Frau kann auch sagen, ich bleibe zu Hause. Mir ist das Thema so wichtig. Die Kinder brauchen mich. Ich will das. Ich würde dieses Muster nicht als tradiertes Muster abarbeiten, sondern ich würde sagen, wir haben eine Vielfalt an Möglichkeiten, aus denen wir schöpfen können. Was noch nicht funktioniert, ist tatsächlich die Verteilung der Hausarbeit oder auch der Pflegearbeit oder ähnliches. Wenn beide Partner sich entscheiden zu arbeiten, müssen auch beide genau an der anderen Stelle diese Aufgaben miteinander teilen. Das ist selbstverständlich.
Weil sich ja auch immer in Studien zeigt, dass dieser Knick in der Karriere, aber auch in dem Einkommen, was sich dann später in den Altersbezügen auch wiederum zeigt, oft bei Frauen dann eintritt, wenn sie Mutter werden, also wenn Kinder zu der Partnerschaft dazukommen. Und das ist dann natürlich möglicherweise selbst gewählt, aber auch ein Stück kurzsichtig. Ich fand ganz schön, was die frühere Familienministerin der SPD, Renate Schmidt, mal dazu gesagt hat, nämlich ein Mann ist keine Altersvorsorge.
Sehr kluger Satz. Den können wir einfach so stehen lassen, den würde ich heute auch noch unterschreiben. Deutschland ist diesbezüglich vielleicht tatsächlich noch ein Entwicklungsland, weil Männer werden nicht zu Verlierern in diesen Zeiten. Also für mich ist es eher das Gegenteil. Die beste Zeit für Männer ist jetzt, weil sie dürfen eine Rolle, die sie jahrelang ausgefüllt haben, nämlich die des Alleinverdieners, komplett aufgeben. Sie können neue Ideen dazu nehmen. Sie können für sich und für ihre Weiterbildung was tun, weil die Frau mitarbeitet, also nicht nur mitarbeitet, gleichberechtigt arbeitet, in welcher zeitlichen Konstellation auch immer. Das heißt, sie tragen nicht mehr allein die Verantwortung. Wenn die Ehe auseinandergeht, haben beide Partner die Möglichkeit, auch neue Beziehungen einzugehen und finanziell nicht irgendwie mit dem Rücken an der Wand zu stehen. Die skandinavischen Länder sind da deutlich weiter. Die geben uns gute Beispiele, wie das funktionieren kann. Das hat mehrere Gründe. Männer übernehmen ganz selbstverständlich Kinderbetreuung.
Und Sie haben nicht das Gefühl, dass wir uns so ein bisschen auf einer Rolle rückwärts bewegen? Also dass die Rückkehr, wie hat es irgendwer genannt, der Rosa-Blau-Falle ist? Also dass wir wieder stärker als vielleicht schon mal uns eben auf bestimmte Rollenmuster, bestimmte Geschlechterklischees einlassen und vermeintlich es als Wahlfreiheit empfinden?
Ich glaube nicht, dass wir bei der Rolle rückwärts sind. Ich erlebe gerade die jüngeren Menschen, also die jetzt auch bei uns im Studium sind, oder auch die jungen Väter bei Beiersdorf im Betrieb, die tatsächlich Elternzeit nehmen, immer noch nicht so viel, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber der Anfang ist gemacht. Und dass die ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass sie eine Partnerin auf Augenhöhe haben, die auch für ihren Unterhalt selber sorgt oder für das Familieneinkommen mit Verantwortung trägt. In der jüngeren Generation ist das für mich keine Rolle rückwärts. Vielleicht schwingt noch eine Sehnsucht mit, eine Sehnsucht nach Zuhause, nach Entschleunigung. Wir leben ja auch in einer Zeit, in der sowohl die Männer als auch die Frauen sich dreimal überschlagen müssen, um all diesen Spagat überhaupt zu bewerkstelligen. Dass da vielleicht eine Sehnsucht ist nach geordnet etwas weniger schnell, das kann ich mir vorstellen.
Ja gut, aber das würde ja nicht erklären, warum 2/3 der Minijobber Frauen sind, warum in Teilzeit 46% der Frauen, aber nur 11% der Männer sind. Denn Sehnsucht nach Entschleunigung, wie Sie es nennen, wäre ja etwas, was eigentlich relativ geschlechterunabhängig sein würde.
Ja, das meine ich, genau, das stimmt. Wenn ich mit jüngeren Männern spreche, dann sagen die, ja, das schadet meiner Karriere, wenn ich auf Teilzeit gehe. Also die Männer haben dann die gleichen Sorgen, die die Frauen haben, sage ich mal. Karrierefördernd ist Teilzeit zurzeit noch nicht. Aber ich sehe einfach, dass es Beispiele gibt. Wir können auf SAP schauen, auf die Jennifer Morgan und Christian Klein, die auf CEO-Ebene tatsächlich auch ein Jobsharing-Modell leben, wo sich ein Mann und eine Frau eine Aufgabe teilen. Das gibt es auch bei unserem Unternehmen schon. Noch nicht so viele Männer, die mitmachen, aber immer mehr Frauen, die sich eine Aufgabe teilen.
Gut, aber eine Jennifer Morgan, eine Schwalbe, macht noch keinen Sommer.
Da haben Sie recht, aber jeder Anfang ist einer. Ich nehme es immer wieder gerne als Beispiel mit, weil es ermutigen soll, dass es andere auch können, dass bei SAP funktioniert.
Und Sie befürchten nicht, dass durch aufkommendes Erstarken von Rechtspopulismus auch hier in Deutschland so Gegenwind gegen diese Art von Gleichberechtigung, Gleichstellung kommt? Denn ja, Rechtspopulismus ist nicht gerade dafür bekannt, dass er sich um Gleichstellung kümmert.
Da möchte ich mal mit einem konkreten Beispiel antworten, das ich erlebt habe. Und zwar in einer Hauptversammlung 2015 in Hamburg in einem DAX-Konzern. Und zwar ging ein Redner ans Pult, einer der Aktionäre, und stellte die These auf, Frauen haben keine Führungskompetenz. Und sie sind auch zu emotional, um Verantwortung zu übernehmen. Ich saß da oben als Aufsichtsrätin, schaute in den Saal und dachte, hier ist irgendwo eine versteckte Kamera. Das kann nicht 2015 sein. Was ist das? Und im Saal brauste Applaus auf. Und mir wurde in dem Moment schlagartig klar, egal jetzt völlig ohne politische Zuordnung, ja, dass diese alten tradierten Muster noch so stark verankert sind.
Und sie sich von Frauen eben teilweise selber auch angezogen werden. Also wenn wir zum Beispiel beklagen, dass viele Frauen nicht in die berühmten MINT-Berufe gehen, also naturwissenschaftlich-mathematische Berufe gehen, dann hat das vielleicht auch tatsächlich etwas damit zu tun, dass es diese Vorstellungen gibt, was Frauen können und was nicht Frauen können, dass es die auch bei Frauen gibt und dass das manchmal stärker Einfluss nimmt auf die Berufswahl beispielsweise von Frauen als die eigenen Fähigkeiten und Anlagen.
Das ist genau der Punkt. Ich habe das vorhin ganz kurz angesprochen, also dass die Männer in Potenzialen denken und Frauen in Defiziten. Und dieses Thema Selbstzweifel erlebe ich tatsächlich täglich, kann man sagen, dass Frauen, wenn sie ein Angebot bekommen, dann doch überlegen, was sagt mein Chef dazu und kann ich das noch mit meinen Aufgaben vereinbaren und wie soll ich das jetzt schaffen und habe ich überhaupt die Fähigkeiten? Ach, ich bringe doch nur 80% mit. Die Männer sagen, ja, ist doch logisch, ist ja ein neuer Job. Da kannst du ja noch nicht 110 mitbringen. Das kann man ja erst lernen mit dem neuen Job. Da sind bei Frauen doch noch Hürden. Männer haben sie auch. Ich habe irgendeine Studie gelesen, da steht, glaube ich, 5 Frauen und 7 Männer haben Selbstzweifel. Und die Frauen zeigen diese aber mehr. sie pirschen nicht nach vorne und sagen, ich traue mir das zu, ich will das machen. Sondern sie warten so ein bisschen drauf, gefunden zu werden und unterstützt zu werden und nochmal zu hören, dass man es ihnen zutraut.
Und sie scheinen ja sogar, die Frauen zu akzeptieren, dass sie teilweise bei gleicher Qualifikation und gleicher Tätigkeit 6% weniger Entgelt bekommen. Sie finden das gerechtfertigt, habe ich diese Woche eine Studie gelesen.
Nein. Hoffentlich nicht. Ja, es ist aber richtig, was Sie sagen. Es ist so, dass die Frauen nicht so sehr darauf drängen, dass Geld ein materieller Wert ist, der eigentlich nur diese Dienstleistung, die ja gebracht wird, honoriert. Und die muss gleichermaßen honoriert werden. Das kann gar nicht anders sein. Und Frauen dürfen in Gehaltsgesprächen viel mutiger werden. Das ist ihr eigentlicher Wert, ihre Ausbildung, die sie dort verkaufen. Ich habe immer bei meinen Studentinnen, habe ich letztens eine gehabt, die hat gesagt, den besten Rat hat Frau Rousseau mir mal gegeben. Sie hat gesagt, verkauft euch ja nicht unter Wert, weil wir kriegen hier eine qualifizierte Ausbildung und die sind am Markt ein Preisschild, genauso für Männer wie für Frauen. Und das dürfen wir auch einfordern.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit Manuela Rousseau, Aufsichtsratsmitglied beim DAX-Multi Beiersdorf. Sie haben, Frau Rousseau, eine Biografie im vergangenen Jahr veröffentlicht. Die heißt, wir brauchen Frauen, die sich was trauen. Und wenn man sich die verschiedenen Kapitel, Untertitel anschaut, dann heißt es da zum Beispiel Mut, authentisch zu sein, Mut, risikoreich zu sein, inklusive das Risiko der Unvollkommenheit einzugehen, Mut, sichtbar zu sein, Mut, souverän zu sein, raus aus der Komfortzone zu gehen, Mut, verantwortlich zu sein. Ja, meine Güte, haben Frauen das denn etwa alles nicht?
Ich bin so gerne auf diesen Lesungen, wo ich in Frauennetzwerken bei Unternehmen, aber da eben auch bei Buchhandlungen oder wo auch immer, mit Frauen zusammenkomme und wir reden drüber. Und es ist eine Atmosphäre im Raum, die alles bestätigt, was in diesem Buch steht. Ich habe ein so großes gesellschaftliches Thema angesprochen, von dem ich überrascht bin, dass es ein so großes Thema ist. Das Thema Selbstzweifel, also sozusagen sich zugestehen, authentisch zu sein. Jede in diesem Raum bestätigt das, dass sie dieses Gefühl kennt und dass es da ist. Genauso risikobereit scheitern ist für Frauen, das tut so weh und das ach lieber nicht. Und dann gehen sie eben doch kein Risiko ein. Also um nur diese beiden jetzt einmal rauszugreifen oder eben auch Sichtbarkeit, sich zu melden, zu Wort melden, in Meetings zu Wort melden und erst recht, wenn es um ausgeschriebene Positionen geht, das ist alles nicht selbstverständlich. Das hat mich komplett überrascht.
Das würde aber bedeuten, dass es weniger strukturelle Gründe sind, die wir schon auch noch benennen sollten, aber weniger diese Gründe, warum Frauen weniger in die Führungsetagen von selbst drängen, sondern hausgemachte, geschlechterspezifische, typisch Weiblichkeit?
Man tritt nicht aus dem Schatten heraus sozusagen und exponiert sich. Das ist tatsächlich etwas, was mich überrascht hat, dass es aber so Fakt ist, dass die Frauen gefunden werden wollen. Weil eine Frau, die zu forsch nach vorne geht, sie wird leicht als aggressiv eingeschätzt. Was bei Männern positiv ist, wird bei Frauen eher negativ wahrgenommen. Deswegen vermute ich, dass diese Frauen auch genau deswegen versuchen, eine gute Balance, eine gute Mitte zu finden. Ja, wir wollen nach vorne. Ja, wir wollen Führung. Wir wollen Verantwortung. Und auf der anderen Seite aber doch nochmal, darf ich mir selber das erlauben? Habe ich Nachteile, wenn ich das tue? Werde ich dafür vielleicht auch in irgendeine Schublade gesteckt? Das haben die Männer nicht, diese Problemstellung.
Nun gehört ja dazu ein Schieben und ein Ziehen, wenn man in die Führung will. Seit 1999 sind Sie im Aufsichtsrat von Beiersdorf. Sie waren damals die erste Frau. Eine Selbstverständlichkeit, wir haben es schon angesprochen, ist das auch in der Wirtschaft nach wie vor nicht. Das wiederum versteht man eigentlich nicht. Wenn es die Frauen, wie Sie es beschrieben haben, zumindest zum Teil nicht unbedingt drängt an die Spitze oder in die Führungsetagen, warum zieht die Wirtschaft nicht mehr? Wir wissen, dass Frauen mindestens genauso gut qualifiziert sind wie Männer, mindestens so gute Abschlüsse haben wie Männer. Wir wissen, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Zahlreiche Studien belegen, dass es einem Betrieb gut tut. Und das zahlt sich buchstäblich aus, wenn auch Frauen in den Führungsebenen sind. Warum zieht die Wirtschaft da nicht mehr?
Ich glaube, die Unternehmen könnten mehr tun, das stimmt. Beispiele zum internen Frauennetzwerke aufzubauen. Bei Beiersdorf haben wir seit 3 Jahren ein internationales Frauennetzwerk, das sich auch einmal im Jahr persönlich trifft, unter der Gastgeberschaft unseres Arbeitsdirektors und unserer Diversity-Beauftragten. Und ich habe erlebt, wie Frauen sozusagen aus dem ersten Kongress einfach gemerkt haben, hallo, wir werden hier ganz wahrgenommen, als Gruppe wahrgenommen, als Kraft, als Multiplikatoren, als wirtschaftlicher Faktor gesehen und auch sozusagen ernst genommen. Im zweiten Kongress, ein Jahr später, hatten wir als Babasoff die erste CFO, also die Finanzchefin. Da kam die Stimmung so rüber, jetzt ist es auch bei uns angekommen. Also wir sind jetzt eben Frauen auch an der Spitze, wirklich ganz oben. Und dann die dritte Veranstaltung war so, dass die Männer anfingen zu sagen, hallo, sagt mal, warum macht ihr denn da so eine Frauenveranstaltung? Können wir Männer nicht auch daran teilnehmen? Und wir haben das mal ernst genommen und haben dann gesagt, okay, jede Frau darf einen Mann mitbringen, der sich für das Thema Diversität aktiv einsetzt. Und es sind immerhin 60 Männer mitgekommen auf 240 Frauen. Und die Situation war dann schon mal eine andere. Also was ich daran erlebe ist, wir müssen den Frauen die Möglichkeit geben, dass sie wahrgenommen werden im Unternehmen und gewollt sind und gebraucht werden, wirklich aus wirtschaftlichen Gründen gebraucht werden. Und an der Stelle irgendwann dreht es sich so, dass man sagt, so und jetzt führen wir sie auch zusammen. Also jetzt ist auch die Gleichberechtigung dann wirklich irgendwann erreicht.
Und wenn trotzdem auch bei Beiersdorf nur eine Frau in einem Vorstand von 7 ist, dann hat das... Was für Gründe, dass es noch nicht genug reicht oder eben dann doch diese strukturellen Gründe und wir müssen sie benennen an der Stelle, es sind Arbeitszeiten gerade in den Führungsebenen, die zumindest nicht Familien, teilweise auch nicht partnerschaftskompatibel sind, eine bestimmte Führungskultur, die herrscht, das Steuerrecht darf man da sicherlich auch nicht vergessen. Was sind die wirklichen Gründe dafür, dass es so langsam vorangeht?
Erstmal bin ich für den Anfang schon mal sehr dankbar und da wir ja im Aufsichtsrat auch über diese Vorstandspositionen entscheiden, weiß ich, wie intensiv wir diese Diskussion nicht nur führen, sondern auch wie viele Frauen wir uns anhören. Aber es sind, also ich sag mal, auf 5 Männer kommt eine Frau, die sich auf eine Stelle bewirbt. Ist jetzt nicht statistisch bewiesen, aber gefühlt, ja, so wie ich es erlebe in der Praxis. Warum kommen die Frauen nicht? Die Rahmenbedingungen stimmen vielleicht noch nicht. Vielleicht ist aber auch die Karrierestufe Vorstand schon wieder eine so hohe Liga, dass man eben sagt, die Rahmenbedingungen, das ist es mir nicht wert. Ich erlebe Frauen, die sagen, ich will gar keine Macht. Ich will Sinn, ich will Wirkung erzielen. Vielleicht passen da noch nicht die beiden Muster so ganz optimal zusammen.
Sie, Frau Rousseau, sind erklärtermaßen kein Quotenfan. Aber Sie sagen gleichzeitig, wir brauchen sie vielleicht als Krücke. Also schlussendlich dieser wunderbare Satz, wer gut ist, setzt sich durch, stimmt dann eben so doch nicht?
Ich denke, das stimmt auf Dauer auf jeden Fall. Ich war tatsächlich früher gegen die Quote, habe dann ja bei FIDA mit dafür gesorgt, dass die Quote im Aufsichtsrat gesetzlich geschaffen wurde und habe damit wunderbare Erfahrungen gemacht. Wir sind bei Beiersdorf im Moment von 12 Personen 5 Frauen im Aufsichtsrat. Das war historisch noch nie der Fall. Das wiederum hat die Quote bewirkt. Sie hat bewirkt, dass die Frauen sich getraut haben, sich nämlich aufzustellen als Arbeitnehmervertreterin in diesem Fall. Und sie haben es geschafft. Also ich war dann nicht mehr die einzige Frau auf der Arbeitnehmerseite, sondern jetzt sind wir 3 und 2 auf der Anteilseignerseite. Die Quote funktioniert und es war immer so. Sie haben vorhin gesetzliche Veränderungen erwähnt, wie dass der Ehemann noch unterschreiben musste, ob die Frau mitarbeitet oder ein Konto eröffnen durfte und all diese Dinge. Immer wenn eine gesetzliche Regelung kam, kam auch eine Veränderung. Und das Gegenbeispiel ist natürlich die freiwillige Quote für Vorstandsmandate. Frau Giffey ist ja gerade dabei, darüber auch nochmal neu zu diskutieren. Aber die freiwillige Quote in dieser Zeit hat sich kaum bewegt. Die liegt, wenn ich so richtig informiert bin, bei ungefähr 9,2%. Und 60 Unternehmen haben die Zielvorgabe 0 angegeben. Sie haben nicht gesagt, wir brauchen keine Frauen, so weit sind sie nicht gegangen. Aber aus faktischen Gründen, das laufen noch Verträge, wir werden gerade nicht neu besetzen und so weiter. Aber ich finde eine Null-Vorgabe im Vergleich zu einer gesetzlichen Quote, boah, die zeigt schon, dass da was verändert werden
kann. Weil es bisher in den Vorständen eine freiwillige Selbstverpflichtung oder eine Ansage gibt. Und das will Frauenministerin Giffey zusammen mit der Justizministerin Lambrecht ändern. Sie wollen sowas wie eine Mindestbeteiligung, wenn schon keine echte Quote, manche sagen böse eine Quote leid, durchsetzen. Das haben Sie jetzt vorgestellt. Wenn ein Vorstand mehr als 3 Angehörige hat, börsennotiert ist, ein großes Unternehmen, mehr als 2000 Mitarbeiter, dann sollte mindestens eine Frau mit im Vorstand sein. Und die beiden Ladies wollen auch, dass die Regelung für die Aufsichtsräte, die Sie eben schon noch mal erwähnt haben, ausgeweitet wird auf mehr Unternehmen. Sie empfinden das, Sie sind ja immerhin in einem Wirtschaftsunternehmen, nicht als einen Eingriff in die Vertragsfreiheit von Unternehmern, wie zum Beispiel BDI und BDA, Arbeitnehmer- und Industrieverbände, sagen?
Nein, bin ich nicht der Meinung. Ich glaube, wir kommen nicht vorwärts. Und wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, warum die Wirtschaft, wenn sie doch davon profitiert oder angeblich profitiert, nicht alles dafür tut, dass sich das ändert. Und wir müssen auch an dieser Stelle diese Veränderung herbeiführen. In Deutschland, sage ich mal, läuft eher so eine klare Ansage. Ja, das würde in Kulturen, in anderen Kulturen als Beleidigung gelten. Ich glaube, wir brauchen eine sehr hohe emotionale Kompetenz. Und da sind Frauen im Durchschnitt besser. Das ist kein Votum gegen Männer, sondern dieser Mix muss stimmen. Und erst dann sind die Teams erfolgreicher und produktiver.
Aber es ist ein Eingriff in die Vertragsfreiheit, wenn es so kommt, indem man Unternehmen Vorschriften macht.
Macht man ja mit der Aufsichtsratquote auch.
Aber das ist nicht das operative Geschehen.
Ja, das verstehe ich. Ich eier auch ein bisschen rum, ganz bewusst, weil ich in der Praxis weiß, wie schwierig das werden wird. Insofern wäre ich froh, wenn man darauf drängt, dass es eine Beteiligung gibt, ohne eine ganz feste Quote für den Vorstand. Es ist nicht einfach umzusetzen.
Vielleicht hat das mangelnde Vorangehen von dem Rutschen von Frauen oder Aufsteigen von Frauen, immer mehr Frauen in Führungspositionen, auch was damit zu tun, dass der Staat nicht gerade eine Vorbildfunktion hat. Zwar ist da insgesamt der Anteil von Frauen besser als in vielen Unternehmen, aber es ist so, dass bei manchen öffentlichen Unternehmen immer auch noch null Frauenanteil ist. Nimmt der Staat da seine Vorbildfunktion nicht angemessen wahr?
Die nimmt er nicht angemessen wahr, das kann man tatsächlich so sagen. Also in Hamburg, die CDU und ihr Frauenanteil ist seit Jahren eine Debatte und ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert, ja, wenigstens 40% Frauen sozusagen in ihren Gremien zu haben.
Dann wären Sie also eine heiße Unterstützung dessen, was Frau Giffey und Frau Lambrecht jetzt auch auf den Weg bringen wollen, nämlich dass es ein Führungspositionengesetz gibt oder eine Veränderung des Bestehenden und damit gesetzlich verankert wird, dass zumindest mal in den Bundesunternehmen, Bahn, Bundesdruckerei, Deutsche Flugsicherung, in allen Führungsebenen gleichberechtigt viel Frauen wie Männer agieren.
Absolut ja. Und das Ziel müsste es eigentlich für alle Unternehmen sein, Führungspositionen gleichberechtigt zu verteilen.
Der Staat hätte natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Wirtschaft, jetzt jenseits von seinen eigenen Betrieben, indem er einfach sagt, wir vergeben, und er ist der größte Auftraggeber überhaupt als Staat, wir vergeben Aufträge überhaupt nur an Firmen, die so eine Art Quotenbonus haben. Ganz freiwillig, aber wir können das ja mit unserer Vergabepolitik ein Stück lenken.
Gut, dass ich in einem Wirtschaftsunternehmen arbeite. Ist das praktikabel? Es erinnert mich gerade an die Credit Social Points für Unternehmen, die in China gerade eingeführt werden.
Will sagen,
wie viele Vorschriften kann dann die freie Marktwirtschaft tatsächlich noch ertragen? Jetzt waren Sie ja gerade bei den Behörden. Aber in der Wirtschaft frage ich mich wirklich, wir brauchen auch Luft zum Atmen und Freiräume, um agieren zu können und schnell zu sein. Ein modernes Unternehmen kann nur ein eigenes Interesse haben, eine angemessene Verteilung der Aufgaben zu haben. Das müsste selbstverständlich sein. Und vielleicht ist es auch ein wichtiger Anhaltspunkt für Offenheit, wenn man es mit dieser Selbstverständlichkeit leben würde und dann müssten wir nicht mehr alles regulieren, sondern es würde so selbstverständlich sein. Das ist mal mein Wunsch für die Zukunft.
Ich würde Sie ganz am Schluss noch fragen, was Sie als eine Bewegung, die Sie ins Spiel bringen konnten, bei dem Unternehmen, bei dem Sie arbeiten, benennen würden. Sie waren 1999, wir haben schon kurz erwähnt, die erste Frau im Aufsichtsrat. Typischerweise, so ist das ja oft, von der Arbeitnehmerseite gestellt. Inzwischen sind Sie stellvertretende Vorsitzende. Was ist das, was Sie bewirken können? Vielleicht noch am ehesten Frauen nachzuziehen, Stichwort Seilschaften. Also Gustav engagiert und protegiert eher Martin und Martina eher Anna.
Dann sind wir beim Thema Netzwerke angekommen im weitesten Sinne. Ich glaube schon, dass wir Frauen uns untereinander unterstützen können. Ich wünschte mir viel mehr Solidarität unter Frauen. Und die amerikanische US-Außenministerin hat mal gesagt, Madeleine Albright hat mal gesagt, es gibt einen Platz in der Hölle für Frauen, die andere nicht unterstützen. Und den finde ich nach wie vor sehr richtig, weil wir Frauen, die jetzt schon angekommen sind, natürlich Möglichkeiten haben, auch andere Frauen zu ermutigen, aber auch nachzuziehen, zu unterstützen. Wir müssen einfach zusammen lernen, zementierte Muster loszulassen und diese neuen Wege zu gehen. Das erfordert Mut von Frauen, aber auch von Männern. Und die Fakten zeigen uns jetzt ja schon, dass es der richtige Weg ist. Fangen wir doch morgen am Weltfrauentag gleich damit an.